The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Herbstwoche. Heute ist Montag, der 17. Oktober.
Ich war zum 3. Oktober in Warschau zum Tag der deutschen Einheit. Über 100.000 Menschen, Frauen, Männer, Kinder wurden dort von SS-Soldaten ermordet. Wanda Traczyk-Stawska stand dort zusammen mit mir, ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, eine kleinere Dame, fast 90 Jahre alt, und erzählte mir, hier ist die Asche meiner Freunde. Das Schlimmste, was es gibt, ist Krieg. Dann hat sie gesagt, ich war Zeitzeugin. Sie sind jetzt Zeitzeugin. Nehmen Sie diese Verantwortung wahr.
So emotional begann Annalena Baerbock am Wochenende auf dem Parteitag der Grünen ihre Rede. Es war die Rede einer gefühlvollen Realpolitikerin. Sie warb für Waffenlieferungen. Sie warb für das Kämpfen, was für eine aus dem Pazifismus hervorgegangene Partei keine Selbstverständlichkeit ist und niemals sein wird.
Wir unterstützen die Ukraine humanitär, finanziell, aber eben auch mit Waffen zur Selbstverteidigung. Und zwar nicht, obwohl wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind, sondern wir unterstützen die Ukraine, weil wir eine Friedens- und Menschenrechtspartei sind.
Sie warb sogar für die von der Vorgängerregierung beschlossenen Waffendeals mit Saudi-Arabien.
Ja, wir haben bei einem Gemeinschaftsprojekt, was ein Altvertrag ist, den haben andere vor uns abgeschlossen. Das war unglaublich schwer für uns, für Robert und mich. Aber wir können da nicht sitzen und sagen, schwupps, dieser Altvertrag ist weggezaubert, den gibt's jetzt einfach nicht mehr.
Doch man debattierte nicht nur um Parteigrundsätze bei der Rüstungspolitik und den Waffenlieferungen für die Ukraine. Die Grünen, ursprünglich ja auch als Partei gegen die Atomkraft und für deren Ausstieg gegründet, stritten selbstverständlich über das Weiterlaufen der Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckar-Westheim. Großen Zuspruch bei der Basis fand Robert Habeck. Er machte in seiner Rede klar, dass Atomkraft für die Grünen ein Problem und nicht wie für die FDP die Lösung sei.
Die fossilen Energien und die Atomkraft, sie haben uns diese Energienot beschert. Sie sind nicht die Lösung, sie sind das Problem.
Trotzdem hält er es für eine Option, und das war die Habecksche Kehrtwende, die AKWs laufen zu lassen, um die Versorgungssicherheit für den Winter garantieren zu können. Die Kernkraftwerke würden in einem Notfall eine Versorgungslücke schließen.
Aber diese Lücke ist wiederum so groß, und das ist der präzise Grund dafür, der einzige und der präzise Grund dafür, dass in diesem Winter die Atomkraftwerke im Süden Deutschlands einen Beitrag leisten können. Und weil die Lücke so groß ist, sollten wir diesen Beitrag nicht von vornherein ausschließen.
Die grüne Seele ist diesen pragmatischen Weg mitgegangen, aber sie hat auch geweint. Die Friday for Future-Aktivistin Luisa Neubauer trat als kritische Gegenstimme zum Establishment auf. Sie warf in ihrer Rede der grünen Führung ökologischen Hyperrealismus vor. Es war eine junge Stimme, die auf die grüne Vergangenheit sich bezog, die so schnell nicht vergehen wird.
Da wird dann erklärt, dass man sich nicht im Kleinen verkämpfen soll. Da sättigt man die Demokratie lieber noch mit einer Runde Öl von Verbrechern, damit die Gesellschaft nicht die Laune verliert für den Klimaschutz. Da werden klimafeindliche Entscheidungen so plausibel verteidigt. Wenn man still ist, hört man irgendwo ein Ökosystem weinen vor Rührung.
Fazit: Man kann den Grünen beim Wachsen oder genauer gesagt beim Erwachsenwerden regelrecht zuschauen. Wachstumsschmerzen inklusive. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In der aktuellen Ausgabe des World Briefing Podcast sprechen Chelsea Speaker und Sigmar Gabriel unter anderem über die Rückkehr des Populismus in Europa.
Wenn die den Eindruck haben, dass uns ihre Hungerkrisen, ihre Energiepreiskrisen nicht interessieren, sondern wir immer nur uns um uns selber kümmern und immer nur dann die Welt zur Hilfe rufen, wenn weiße Menschen in Gefahr sind, also letztlich mit einer Doppelmoral unterwegs sind, dann wird das eine schwere Spaltung in Nord und Süd zur Folge haben.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weisbach kennen die wichtigsten Termine der Woche und berichten über den AdBlue-Mangel in Deutschland. Nicole, die Schlagersängerin Nicole, singt ihr wichtigstes Lied auf Russisch und wir verraten Ihnen heute Morgen, welches Haustier am kostspieligsten ist. So viel sei verraten, es ist nicht der Hund und es ist nicht die Katze. Wie akut ist die nukleare Bedrohung aus Russland? Wie steht es um die Beziehung zu Saudi-Arabien? Und wie sehr sind wir eigentlich auf die Partnerschaft mit China angewiesen? All das haben Chelsea Speaker und unser ehemaliger Außen- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in der aktuellen Ausgabe ihres Podcastes World Briefing besprochen. Einen kleinen Ausschnitt aus dieser Podcast-Folge möchte ich Ihnen heute Morgen nicht vorenthalten. Thema Nummer 1: Deutschland plant mit dem Entlastungspaket nicht nur private Haushalte, sondern auch die Unternehmen massiv zu unterstützen. Auf Deutsch: der Gaspreis wird subventioniert. Und was hierzulande freut, das regt unsere europäischen Nachbarn auf. Sie fürchten einen Wettbewerbsvorteil für die deutschen Unternehmen. Chelsea Speaker wollte von Sigmar Gabriel also wissen, ob eine europäische Lösung doch noch realistisch ist.
Wie sieht es eigentlich bei dem Wunsch der europäischen Schuldnerstaaten aus nach einem gemeinschaftlich verbürgten Eurobond? Also, dass man die Schulden vergemeinschaftet sozusagen. Würde ein solcher Schritt dazu beitragen, dass die EU-Länder weiter zusammenwachsen oder bewirkt das genau das Gegenteil?
Ja, wir haben ja eine solche Entscheidung schon mal getroffen bei dem Programm Fit for Europe, Fit for Future, wo es um die Frage ging, wie bewältigen wir die Folgen der Pandemie. Da haben wir immerhin 750 Milliarden Euro zusammengesammelt, die letztlich als Schulden von allen gemeinsam verbürgt werden, weil wir gewusst haben, dass die Länder nicht alleine aus dieser Krise herauskommen, dass wir dafür ein europäisches Programm brauchen. Und ich bin relativ sicher, dass das jetzt nicht anders sein wird. Deswegen würde ich raten, diese Frage nicht generell und damit auch sofort ideologisch zu beantworten, sondern ganz praktisch die Frage zu stellen, ist es wahrscheinlich, dass nur Deutschland eine Energiepreisbremse braucht? Oder werden andere Länder sagen, naja gut, die reichen Deutschen können sich das leisten, wir können das nicht. Und das führt dazu, dass unsere Wirtschaft abstürzt, wogegen die Deutschen sozusagen gerettet werden. Und ich meine, wer das nicht will, der muss sich überlegen, wie weit können wir durch Gemeinschaftsprogramme zumindest mal ähnlich wie wir in anderen Ländern die totale Deindustrialisierung aufgrund der Energiepreise verhindern. Deswegen wäre mein Rat, nicht ideologisch darüber diskutieren, sondern an der konkreten Aufgabe entlang.
Und de facto ist diese Entscheidung auch schon getroffen worden, dass der deutsche Staat de facto den Energiemarkt subventioniert mit diesen 200 Milliarden Euro. Und die anderen EU-Länder gucken natürlich das, was Sie gerade beschrieben haben. Ist da schon was zu erkennen am Horizont, dass die anderen Länder in der EU wirklich das sagen, was Sie gerade beschrieben haben?
Na, erstens sind wir nicht die Ersten, die eine solche Energiepreisbremse einführen wollen, sondern andere haben das in der EU vor uns getan. Die Frage ist, reicht das, was die tun? Umfasst das wirklich die großen Volkswirtschaften? Darüber wird in der EU gerade diskutiert, weil natürlich, sagen wir mal, 200 Milliarden Euro Subvention heißt nach den europäischen Begrifflichkeiten, dass wir eine Beihilfe, eine staatliche Beihilfe ausgeben, die nach dem Wettbewerbsrecht eigentlich der Genehmigung der Europäischen Union unterliegt. Wir haben ja die Idee in Europa, dass wir einen Binnenmarkt haben, bei dem alle die gleichen Bedingungen haben sollen. Und es ist doch klar, dass wenn ein Land sehr viel Geld hat, weil wir zum Beispiel wenig Verschuldung hatten, weil wir uns diese Verschuldung leisten können, wenn ein Land also sagt, ich gebe jetzt 200 Milliarden Euro dafür aus, dass meine Verbraucherinnen und Verbraucher und meine Wirtschaft diese Riesenenergiepreise nicht bezahlen müssen und das andere nicht können, dann verzerren sie natürlich den Wettbewerb in Europa. Dann ist im Zweifel die Chemieindustrie und die Stahlindustrie in Deutschland besser gestellt oder auch der Bäckermeister besser gestellt als die gleich vergleichbaren Unternehmen in anderen Teilen Europas.
Die Reichen werden reicher und die Ärmeren werden immer ärmer.
Darüber wird gerade gestritten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das europaweit machen wollen, wer bezahlt das? Und schon sind wir bei dem Thema gemeinschaftliche Schuldenaufnahme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das einfach laufen lassen und nichts machen. Das glaube ich nicht, dass es geht. Die Frage ist, sind wir in der Lage, das zu begrenzen? Welche Eigenleistungen müssen die Staaten bringen? Ich würde auch mal überlegen, gibt es eigentlich Dinge, die wir möglicherweise, solange wir solche Maßnahmen brauchen, dann nicht finanzieren?
In Frankreich konnte die Wahl von Marine Le Pen nur knapp verhindert werden. In Schweden reagiert seit vergangener Woche die rechte Partei Schwedendemokraten. Und in Italien gewann Giorgia Meloni von der ebenfalls rechten Partei Fratelli d'Italia die Wahl. Warum, bitteschön, erleben rechte Parteien in Europa diesen Aufschwung?
Wir haben noch nicht über die Wahl in Italien gesprochen. Das war jetzt vor ein paar Wochen, Ende September ist das gewesen. Und dort gab es ein ganz klares Ergebnis. Eine rechte Koalition wird die nächste Regierung bilden. Kehrt der Nationalismus zurück in Europa?
Ich glaube, dass die beiden großen Krisen, also der Krieg in der Ukraine und die Folge in der Energiekrise und auch die Covid-Krise, die Tendenz dazu haben, dass sozusagen der Nationalstaat wieder an Bedeutung gewinnt. Das hat auch was damit zu tun, dass Politiker zeigen wollen, ihren Bevölkerungen, wir können das, wir schaffen das, wir zeigen, dass wir das für euch können. Ich erinnere mal daran, dass bei Beginn der Pandemie auch die Bundesrepublik Deutschland beschlossen hatte, dass man keine medizinischen Hilfsmittel an Italien liefert.
Richtig.
Das ist ja fast schockierend, sich daran zu erinnern. Das ist Gott sei Dank dann aufgehoben worden. Also diese Krisen führen eher zum Nationalismus, obwohl wir alle wissen, dass solche Krisen eher durch gemeinsames internationales Handeln bekämpft werden können.
So auch im Finanzsektor eigentlich.
Wir haben ja ein schönes Beispiel, wie weit entfernt wir von der internationalen Zusammenarbeit, die wir eigentlich können, entfernt sind. Bei der Finanzkrise 2008 haben sich sofort alle Finanzminister der G20 in Washington getroffen und haben überlegt, was können wir gegen die Krise tun? Und das haben sie dann auch getan, und zwar ziemlich erfolgreich. Ein gleiches Treffen hat es zum Thema Pandemie bis heute nicht gegeben. Es gab ein Treffen auf Außenministerebene, das ist gescheitert, weil die Amerikaner damals gesagt haben, das Virus muss unbedingt China-Virus heißen.
Klar.
Und ich weiß nicht, warum, die Chinesen wollten das nicht. Und damit war es das. Wir haben keine gemeinsame Bekämpfung. Und ich glaube, eine große Sorge, jedenfalls treibt mich die um, ist, dass sich immer stärker der globale Norden und der globale Süden trennen. Und Länder, die ein Interesse daran haben, sich dann sozusagen zum Retter des globalen Südens aufschwingen. Und wir staunend davor stehen und zum Beispiel sehen, wie sehr China, aber auch Russland an Einfluss gewinnt. Ich glaube, dass eine der großen transatlantischen Aufgaben ist, sich nicht mehr nur um den Atlantik zu kümmern. Das ist vielleicht der Teil der weltweiten Ozeane, wo wir uns am wenigsten kümmern müssen, sondern dass wir uns dem globalen Süden zuwenden müssen. Wenn die den Eindruck haben, dass uns ihre Hungerkrisen, ihre Energiepreiskrisen nicht interessieren, sondern wir immer nur uns um uns selber kümmern und immer nur dann die Welt zur Hilfe rufen, wenn weiße Menschen in Gefahr sind, also letztlich mit einer Doppelmoral unterwegs sind, dann wird das eine schwere Spaltung in Nord und Süd zur Folge haben. Und wir sehen ja schon, dass Länder wie Indien sich beginnen, sich unabhängiger zu machen, wo gar nicht so klar ist, auf welcher Seite stehen sie. Und meine Hoffnung ist, dass die Vereinigten Staaten und Europa sich dieser Welt zuwenden und nicht nur über die Ukraine und Russland reden. Das ist unzweifelhaft unsere Tagesaufgabe, keine Frage. Aber ich glaube, dass weit darüber hinaus wir uns kümmern müssen, dass zwischen dem Norden und dem Süden in der Welt die Spaltung nicht immer größer wird. Und ich meine, wir haben gesehen, was in der Geschichte der Welt, was Hungerkrisen zur Folge haben können, wie schnell beginnende Demokratien wieder destabilisiert werden und kaputt gehen und wir sozusagen bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen wir dann erleben werden. Und wir in Deutschland wissen, dass alle diese Auseinandersetzungen dazu führen können, dass Fluchtbewegungen nach Europa einsetzen. Also wir haben schon ein eigenes Interesse, uns um den globalen Süden zu kümmern, und ich glaube, dass wir das viel zu wenig tun.
Das ganze Gespräch zwischen Chelsea Speaker und Sigmar Gabriel hören Sie in der aktuellen Ausgabe des World Briefing, zu hören auf thepioneer.de und natürlich in unserer Podcast-App.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da haben alle darauf gewartet, wie denn dieser Koalitionsstreit zwischen Robert Habeck und Christian Lindner rund um die Atomkraftwerke ausgeht. Gestern gab es dazu mal wieder am Heiligen Sonntag ein Treffen im Bundeskanzleramt. Olaf Scholz muss also mal wieder den Vermittler spielen. Es ging um die Frage, ob wegen des Gasmangels und der hohen Energiepreise die drei verbliebenen Atomkraftwerke noch bis April 24 weiterlaufen sollen. Dazu jetzt der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, der seine Ohren an den Türen des Kanzleramtes hatte. Einen schönen guten Morgen, Mick. Verrat uns, was ist bei diesem Treffen rausgekommen?
Ja, guten Morgen, Gabor. Olaf Scholz hat intern klargemacht, es muss diese Woche eine Lösung gefunden werden, am liebsten heute, wo die drei, Olaf Scholz, Christian Lindner, aber auch Robert Habeck, nochmal zusammenkommen wollen. Und Grundlage ist natürlich der Kabinettsbeschluss mit dem Streckbetrieb für zwei Atomkraftwerke. Es kann jetzt sein, dass es noch ein paar Monate länger geht und Christian Lindner will unbedingt auch das norddeutsche Kraftwerk mit reinbringen in diesen Streckbetrieb. Eine dauerhafte Verlängerung bis 2024, so hören wir von allen beteiligten Parteien, wird es nicht geben. Das wäre für die Grünen unzumutbar. Aber ein darüber hinausgehendes bisherigen Beschluss, das muss es schon geben. Sonst wäre Christian Lindners Kampf der letzten zwei Wochen umsonst gewesen. Also Fortsetzung folgt. Heute Abend wissen wir mehr. Bis später.
Vielen Dank, Michael, und bis später.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier startet wieder eine spannende Woche an der Wall Street. Alle wichtigen Termine hat für uns Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Worauf sollen die Anleger in dieser Woche achten?
Also diese Woche ist echt rappelvoll mit neuen Quartalszahlen. Da gab es ja am Freitag schon ein paar Zahlen aus dem Bankensektor, unter anderem von Wells Fargo, der Citigroup, JP Morgan und Morgan Stanley. Die fielen ganz durchwachsen aus, weil auf der einen Seite können die Banken ja von den Zinserhöhungen der Fed profitieren, weil sie ja dann mehr für ihre Kredite verdienen. Und gleichzeitig geht natürlich die Nachfrage nach Krediten, besonders im Immobilienbereich, ab einem gewissen Zinssatz dann auch deutlich zurück. Und die Sorgen vor einer Rezession belasten vor allem auch den Investmentbanking-Bereich. Heute also die Zahlen von der Bank of America, die in dem Zusammenhang ganz spannend werden. Dienstag gibt es dann auch noch die Zahlen von Goldman Sachs, aber auch von United Airlines, Johnson & Johnson und Netflix. Netflix wird auch ganz interessant. Das Unternehmen hatte es ja echt schwer in letzter Zeit mit fallenden Nutzerzahlen. Analysten und Anleger hoffen aber, dass Netflix mit Werbeplätzen jetzt neue Einnahmequellen erschließen kann. Mittwoch geht es dann weiter mit den Zahlen von unter anderem IBM und Tesla. Tesla konnte ja schon bei den Auslieferungszahlen die Analystenerwartungen nicht erfüllen. Also da können wir uns auch auf eher durchwachsene Zahlen einstellen. Und zum Ende der Woche gibt es dann auch noch die Zahlen von AT&T, Verizon, Barclays und American Express. Also sehr zahlenlastige Woche, die Märkte hier wieder deutlich durcheinander würfeln wird.
Vielen Dank, Anne. Und damit nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Wir haben hier in diesem Podcast schon mal über den AdBlue-Mangel und die dadurch ausgelösten Befürchtungen für den Güterverkehr gesprochen, Annette. AdBlue ist ein dringend benötigter Zusatz, den die Diesel-Lkw insbesondere brauchen, um ihre Abgase zu säubern. Und jetzt hat der größte Hersteller wegen der hohen Gaspreise die Produktion eingestellt. Auf Weiher. Meine Frage an dich, Annette. Gibt es Hoffnung oder verschärft sich die Lage?
Nun, es dürfte erstmal schlechter werden, denn es gibt jetzt schon die ersten Logistikkonzerne, die LKWs betreiben, die sagen, sie haben nicht mehr genug AdBlue und die Nachfrage wird weiterhin hoch bleiben, währenddessen das Angebot stark verkürzt ist. Man hört vom dem größten AdBlue-Hersteller Deutschland, dass nur zwei Produktionslinien auf Minimalbetrieb laufen aufgrund der hohen Gaspreise. Es macht keinen wirtschaftlichen Sinn, weiterhin viel zu produzieren, denn der hohe Gaspreis macht die Produktion von AdBlue einfach sehr schwierig. Auch die ausländischen Firmen wie die norwegische Yara Group hat ihre Kapazitäten deutlich reduziert und auch der deutsche Chemiegigant BASF hat die Produktion heruntergefahren. Also das Problem ist im Grunde genommen, dass alle Industrien betroffen sind und nicht nur LKWs brauchen ja AdBlue, sondern unter anderem auch Krankenwagen, Feuerwehrfahrzeuge und auch Traktoren. Im Grunde genommen alles, was vier Räder hat und mehr als 3 bis 4 Tonnen wiegt, wird ja mit Diesel betrieben und braucht in moderner Form AdBlue, um die Schadstoffe zu minimieren.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass mit Blick auf das Futter nicht der Hund das teuerste Haustier ist, sondern ein anderer Vierbeiner. Der Zentralverband der zoologischen Fachbetriebe hat jetzt nämlich eine Statistik veröffentlicht, wie viel Geld die Tierbesitzer im Laufe des Lebens ihrer kleinen Lieblinge für das Futter ausgeben. Eine sehr aufschlussreiche Statistik. Ein Hamster zum Beispiel ist wirklich kostengünstig, er lebt nur 2 bis 3 Jahre und kostet an Futter 500 Euro. Ein Wellensittich, Lebensdauer 8 Jahre, pickt meist nur Körner, denkt man, aber davon eben ziemlich viele, zeitlebens die Futterkosten 1000 Euro. Jetzt kommt's, für Whiskers, Schäber, Kittikat und Konsorten geben Katzenbesitzer schon mal gut 10.000 Euro aus, es sei denn, man hat einen verfressenen Garfield zu Hause.
Mein Leben wurde gerettet durch ein Wunder. Namens Lasagne.
Etwas größere Portion braucht natürlich der Hund. Für den besten Freund vieler Menschen werden 16.000 Euro Futterkosten Zeit seines Lebens fällig. Aber es geht tatsächlich noch mehr. Es gibt sozusagen Nachschlag. Der Hund führt dieses Ranking nämlich nicht an, sondern muss an der Spitze tatsächlich der Schildkröte den Vortritt lassen. Schildkrötenbesitzer geben im Durchschnitt 28.000 Euro für Futter aus. Und das liegt nicht etwa an der Teuerungsrate für Salat, sondern am langen Leben dieser Reptilien. So eine Schildkröte muss schließlich, wenn es hart auf hart kommt, für den Besitzer bis zu 90 Jahre durchgefüttert werden. Donnerwetter.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass dieses alte Lied jetzt nochmal modifiziert aus der Mottenkiste geholt werden muss.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
1982 hatte die damals 17-jährige Nicole mit diesem Song erstmals den Eurovision Song Contest für Deutschland gewonnen. Im Laufe ihrer Karriere hat sie ihren großen Hit dann in mehreren Sprachen gesungen, unter anderem auf Englisch, auf Französisch, Spanisch und auch auf Italienisch.
Un po' di pace, un po' d'amore, su un prato grigio, poi nasce un fiore, un po' di sole, la neve scioglie, un quadrifoglio raccogliero.
Jetzt am kommenden Freitag bringt die Sängerin, naja, über die Jahre ist sie 57 geworden, eine neue LP raus, der Titel Ich bin zurück. Und darauf will sie jetzt ein bisschen Frieden auch auf Russisch singen. In einem Interview mit der dpa sagt sie, Zitat, es ist eine Botschaft an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen. Gut, für Wladimir Putin wäre vielleicht auch die Urversion von 1982 erreichbar gewesen, denn er kann ziemlich gut Deutsch und damals war er schon immerhin 29 Jahre alt. Aber das Ganze zeigt ja vor allem eins, was im Musikbusiness wirklich immer funktioniert, sind Friedenslieder. Ich wünsche Ihnen daher jetzt einen friedvollen Start in diese neue Woche. Genießen Sie die spätsommerlichen Sonnenstrahlen und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.